Kleeradio Wissen. Update.
Transparenz ist eine ganz wichtige Frage der Demokratie. Es hat keinen Sinn, immer so zu tun, als ob alles gar nicht so schlimm ist. Das wird dann immer nur noch schlimmer.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich heute ein Stück deutsche Wirklichkeit angeschaut, die sie sonst nicht oft zu sehen kriegt. Sie war zum Bürgerdialog in Duisburg-Marxloh, einem der ärmsten Stadtteile Deutschlands. Hauptthema war auch dort das, was uns alle gerade am meisten beschäftigt. Wie gehen wir mit Zuwanderern und Flüchtlingen um? Das ist auch unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update. Die Jugendlichen, die wollen nicht sagen, dass sie aus Marxloh kommen. Und die Jugendlichen möchten auch nicht hier sein. Die möchten weg.
Wir sind in Silvester mit Knallkörpern, Raketen beschossen worden, nur weil wir ein Feuer löschen wollten. Und das macht mir jetzt ein bisschen Angst, wenn wir die Leute, die eigentlich Menschenleben retten wollen, dass die sich erst auch noch prügeln müssen mit irgendwelchen Pöbelleuten, die meinen, die müssten spielen da.
Die Kanzlerin hat bekommen, was sie wollte. Die Menschen aus Duisburg-Marxloh haben heute Klartext geredet. Von den 19.000 Einwohnern dort haben fast zwei Drittel einen Migrationshintergrund. Viele Häuser bräuchten dringend eine Renovierung. Die Arbeitslosenquote liegt bei mehr als 16%. Aber die Teilnehmer des Bürgerdialogs haben auch gesagt, wir leben gerne hier. Nur wir fühlen uns im Stich gelassen. Vor allem damit, dass gerade dieser Stadtteil in den letzten Jahren noch tausende Einwanderer aus Rumänien und Bulgarien aufgenommen hat.
Die Zuwanderer aus Südosteuropa sind wie eine Invasion über uns hereingebrochen.
Was jetzt klingt wie dumpfer Ausländerhass, kam in der Diskussion sehr differenziert rüber. Auch die Hintergründe wurden thematisiert. Schlepperbanden, die Menschen ausnutzen, Kinder, für die in den Schulen kein Platz ist und immer wieder Förderprogramme, die zwar gut gemeint sind, aber am Kern des Problems vorbeigehen und Antragsformulare, die niemand versteht. Christine Blecks, Vorsitzende der Initiative Tausche Bildung für Wohnen, hat deshalb vorgeschlagen, sich nochmal in Ruhe zu treffen.
Marxloh hat viele Probleme, keine Frage, aber daran kann man eben auch besonders viel lernen. Wenn Sie uns jetzt die Leute schicken aus Berlin, die an diesen Themen sitzen und sich mit uns hinsetzen, ganz ohne Presse, ganz ohne, dass es irgendjemand anders mitkriegt, außer die, die an diesen Themen arbeiten, dann kann man echt was schaffen.
Merkel versprach sich darum zu kümmern. Und wenn sowas dann wirklich klappt, wäre der Bürgerdialog sicher mehr gewesen als nur eine PR-Veranstaltung. Und vielleicht ist ja noch mehr drin. Ein Teilnehmer jedenfalls hat eine schöne Vision formuliert.
Ich bin hier seit 1978. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin adoptiert worden von einem türkischen Mädchen, die keine Opa hatte. Ich empfinde das hier wie ein Biotop. Hier ist ein gesellschaftliches Biotop, wo ständig Sachen sich verändern. Und es ist eine Chance hier. Und vielleicht könnte man einen Appell so raussenden, alle Leute, ob Lehrer, Sozialarbeiter oder andere, die ein bisschen was drauf haben und was über dem Normalmaß mal tun wollen und einbringen wollen, kommt hierher und dann machen wir, was früher so hoch war in London, aus Marxloh was ganz Besonderes.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat heute etwas ganz Ähnliches gesagt. Er hat das Übergangslager Friedland in Niedersachsen besucht, wo schon seit Jahrzehnten Flüchtlinge betreut werden. Und er hat einen grundsätzlich anderen Umgang mit ihnen und allen anderen Zuwanderern gefordert.
Wir werden uns auf längere Zeit auf hohe Flüchtlingszahlen einrichten müssen. Das bedeutet auch, dass wir in Deutschland neue Wege gehen müssen. Vielleicht liegt sogar in dieser großen Herausforderung eine Chance, dass wir merken, dass mit Improvisation, mit gesundem Menschenverstand, mit Engagement dieses Land zu großen Dingen fähig ist.
Noch ist Deutschland allerdings auch zu anderen Dingen fähig. In Nauen, westlich von Berlin, ist in der Nacht wieder ein noch unbewohntes Flüchtlingsheim von einem Feuer zerstört worden. Die Polizei geht bisher von Brandstiftung aus, zumal es in Nauen schon häufiger rechtsextremistische Hetze gegen Migranten gab. Aber auch Widerstand gegen Rassisten und heute tiefe Betroffenheit.
Ich finde es abscheulich. Abscheulich, dass man sowas macht. Ich bin, wenn ich dieses schwarze Gerüst hier vor mir sehe, ich bin sehr, sehr ergriffen, muss ich Ihnen sagen.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat die Bürger aufgefordert, sich von Fremdenfeindlichkeit zu distanzieren und Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen. Jetzt sei ein Aufstand der Anständigen nötig. Am Nachmittag allerdings gab es stattdessen eine Bombendrohung gegen die SPD-Parteizentrale in Berlin. Das Gebäude wurde geräumt. Generalsekretärin Jasmin Fahimi sagte, seit dem Besuch von Parteichef Sigmar Gabriel in Heidenau bekomme die SPD eine Flut von Drohungen und rassistischer Hetze per Telefon und Mail. Vizekanzler Gabriel hatte gestern die Flüchtlingsnotunterkunft im sächsischen Heidenau besucht. Dort war es am Wochenende zu Krawallen von Rechtsextremen gekommen. Gabriel hatte die Ausschreitungen scharf verurteilt und die Täter als Pack bezeichnet.
Kein Kommentar. Doch,
Meinung.
Flüchtlinge, Zuwanderung und Merkels Besuch in Duisburg-Marxloh waren auch wieder Top-Themen im Netz. Besonders intensiv diskutiert wurde heute bei tagesschau.de. Flodian schreibt, die Zustände in diesen Vierteln liegen nicht daran, dass die Migranten alles Wilde sind, sondern schlicht an der Tatsache fehlenden Integrationswillens der Deutschen. Genau aus diesem Grund hat man solche Ghettos entstehen lassen. Der gleiche Fehler wird jetzt wieder gemacht, indem man die Flüchtlinge zu Hunderten isoliert von der Bevölkerung auf engstem Raum kaserniert. Stefan P. kritisiert dagegen die Zuwanderer. Heute haben wir einen kleinen Teil, der sich integriert hat, und der größte Teil hat eine Subkultur gebildet. Und ihre Kinder sind oft noch desintegrativer als die Eltern selbst. Und letzten Endes radikalisieren sie sich. Investigator sieht das ähnlich und fordert mehr Engagement der Politiker. Die Abwehrhaltung vieler Bürger gegen den Ansturm, besonders von Armutsimmigranten, ist vor diesem Hintergrund verständlich. Damit meine ich keineswegs rechte Randale wie in Heidenau, Sachsen, sondern die Sorge der Menschen vor Verlust ihrer vertrauten Heimat. Merkel sollte bei ihrem Besuch in Marxloh keine wohlfeilen, verständnisvollen Parolen in die Mikrofone der Medien verkünden, sondern das machen, was sie gar nicht gerne mag, handeln.
Was sonst noch wichtig war?
Die UNO hat die Europäische Union für ihre Einwanderungspolitik kritisiert und verurteilt, was zurzeit in der EU passiert. Großbritannien schottet sich mit mehr Überwachung gegen Einwanderer durch den Eurotunnel ab. Ungarn baut gerade einen Zaun gegen Flüchtlinge an der Grenze zu Serbien. Bulgarien hat Panzer an der Grenze zu Mazedonien stationiert. Und in Mazedonien selbst haben Sicherheitskräfte in den letzten Tagen mehrmals Tränengas und Blendgranaten gegen Flüchtlinge eingesetzt. Stattdessen hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen die Europäer aufgefordert, die Freizügigkeit zum grundlegenden Prinzip der Einwanderungspolitik zu machen. Das sei der einzige Weg, um Grenzen sicher zu machen und den Menschenschmuggel zu beenden. Die britische Regierung allerdings macht das Gegenteil. Premierminister David Cameron hatte schon für seine erste Amtszeit versprochen, die Einwanderung nach Großbritannien zu senken. Jetzt macht er offenbar ernst. Ein neuer Gesetzentwurf sieht harte Strafen vor, um unerwünschte Flüchtlinge abzuschrecken. Einwanderer, die illegal in England oder Wales arbeiten, drohen demnach bis zu 6 Monate Gefängnis. Ihre Löhne sollen beschlagnahmt werden können und auch den Arbeitgebern drohen Strafen. So sollen Pubs und Lieferdienste die Lizenz verlieren, wenn sie illegale Einwanderer beschäftigen. Eine gute Nachricht gab es auch heute. Zwischen Nord- und Südkorea hat sich die Lage wieder entspannt. Der Süden hat, wie vereinbart, die Propagandabeschallung an der Grenze gestoppt. Das hatten beide Seiten nach mehr als 40 Stunden langen Verhandlungen vereinbart. Im Gegenzug hat Nordkorea die Verstümmelung von 2 südkoreanischen Soldaten durch Landminen bedauert. Dieser Vorfall und die Propagandabeschallungsreaktion hatten die beiden Koreas an den Rand eines Krieges geführt. Südkoreas oberster Sicherheitsberater Kim Won-jin hofft jetzt auf Entspannung.
Es hat große Bedeutung, dass Nordkorea um Entschuldigung für die Provokation durch Landminen gebeten und außerdem versprochen hat, solche Vorfälle nicht zu wiederholen und die Spannungen zu reduzieren.
Nord- und Südkorea haben auch vereinbart, dass es im Herbst wieder Begegnungen zwischen getrennten Familien geben soll.
Was noch wichtig wird?
Auch morgen beschäftigt sich Bundeskanzlerin Merkel mit Flüchtlingen und mit denen, die gegen mehr Zuwanderung protestieren. Merkel besucht die Flüchtlingsunterkunft in Heidenau in Sachsen. Sie will dort mit Flüchtlingen, ehrenamtlichen Helfern und Sicherheitskräften sprechen. Zu den Rechtsradikalen, die am Wochenende mit Gewalt gegen die Unterbringung von Flüchtlingen protestiert hatten, hat sie sich schon geäußert.
Es ist abstoßend, wie Rechtsextremisten und Neonazis versuchen, dumpfe Hassbotschaften zu verkünden. Aber es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch Mitlaufen diesen Dinge noch einmal unterstützen.
Vizekanzler Gabriel war schon gestern in Heidenau und Politiker von SPD, Linken und Grünen hatten gefordert, dass sich auch die Kanzlerin persönlich gegen Rechtsextremisten und für die Aufnahme von Flüchtlingen engagiert.
Und sonst in der Welt?
Bei der Urteilsverkündung hat er gelächelt und die ukrainische Nationalhymne gesungen. Der ukrainische Regisseur Oleg Sentsov ist in Russland zu 20 Jahren Straflager verurteilt worden. Er soll auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim Anschläge geplant und eine terroristische Vereinigung gegründet haben. Sein Mitangeklagter Alexander Koltschenko wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Sentsov hatte in dem Verfahren beteuert, dass er unschuldig sei. Den Prozess bezeichnete er als politisch motiviert. Ähnlich sehen das auch die ukrainische Regierung und Menschenrechtsorganisationen. Die EU und die USA hatten gefordert, dass beide Männer freigelassen werden. Ein Schreiner in Indonesien bekommt wegen seines Vornamens jetzt Probleme, und zwar mit den muslimischen Religionsbehörden. Der Mann heißt Tuhan, und das ist das indonesische Wort für Gott. Mehr als 40 Jahre hatte das niemanden interessiert, bis ein Foto vom Ausweis des Schreiners letzte Woche im Internet weiterverbreitet wurde. Mit Überschriften wie Gott existiert tatsächlich. Seitdem versucht der staatliche islamische Gelehrtenrat offenbar den Mann zu einer Namensänderung zu bewegen. Falls er seinen Namen nicht ändern will, so hat der Rat ihm Konsequenzen angedroht. Die Sozialbehörden würden ihm dann staatliche Leistungen streichen. Im Norden von Italien ist ein neuer Staat ausgerufen worden, das Fürstentum von Della Valle. Selbsternannter Staatschef ist ein Rentner, dem das Stück Land gehört. Das Ganze ist eine Protestaktion gegen die italienischen Behörden. Pier Giuseppe Della Valle streitet sich seit 15 Jahren mit ihnen. Damals ist das Haus des Rentners nördlich von Turin abgerissen worden, um Platz zu machen für eine Umgehungsstraße. Vor Gericht hat Della Valle inzwischen Recht bekommen. Das Stück Land gehört ihm. Heute ist dort die Straße und ein Kreisverkehr. Der Rentner feiert dort regelmäßig Grillfeste und stellt Protestschilder auf. Die Behörden haben ihn gebeten, aufzuhören. Daraufhin rief er sein Fürstentum aus. Das Staatsmotto: Lasst uns die Welt nicht in den Händen von Idioten lassen.
Wissensnachrichten.
Es gibt ja so Krankheiten, die kriegt man immer wieder. Die Grippe zum Beispiel. Bei der liegt das daran, dass sich das Grippevirus immer wieder verändert. Zwei Forschergruppen aus den USA sind aber jetzt dabei, einen Universalimpfstoff gegen alle Erregertypen zu finden. Und sie sind einen großen Schritt vorangekommen. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten. Wie funktioniert denn dieser neue Impfstoff?
Im Mittelpunkt steht da ein Protein des Virus, das heißt Hämagglutinin. Und wir kennen den Anfangsbuchstaben, das H, aus vielen Virusnamen, zum Beispiel H1N1, die Schweinegrippe, oder H5N1, die Vogelgrippe. Und da merkt man schon an diesen verschiedenen Zahlen hinter dem H, das sind die verschiedenen Typen. Dieses H-Protein ist nämlich der Teil vom Virus, der sich immer verändert und es dem Immunsystem eben auch so schwer macht.
Und mit welchem Trick konnten die Forscher das Virus dann jetzt trotzdem angreifen?
Da haben sie sich eine besondere Eigenschaft dieses Proteins zunutze gemacht. Das steckt nämlich wie so ein Stift auf der Hülle des Virus und nur ein Teil dieses Proteins. Das verändert sich immer wieder, nämlich der Kopf, der Stiel unten dran, der bleibt immer gleich. Und wenn da die Antikörper ansetzen, dann reicht ein Impfstoff eben für alle Grippetypen, weil die an der Stelle ja immer gleich sind. Funktioniert hat das Ganze auch schon ganz gut in Tests an Mäusen und auch an Affen. Die haben die Forscher nämlich mit ihrem Stoff gegen einen Grippetyp geimpft und dann mit einem anderen infiziert. Und tatsächlich haben die Tiere dann Antikörper gegen beide Typen entwickelt. Aber bis es Tests an Menschen gibt, da kann es noch einige Jahre dauern.
Okay, dann drücken wir da die Daumen und reden über Bienen, denn die haben auch mit Krankheiten zu kämpfen. Die Varroa-Milbe hat auf der ganzen Welt ein regelrechtes Bienensterben ausgelöst. Ein Stamm aus den USA hat sich aber erfolgreich zur Wehr gesetzt. Er hat sich einfach genetisch angepasst, sagen Forscher. Jetzt frage ich mich, dauert Evolution nicht eigentlich Millionen von Jahren?
Ja, genau, das denkt man. Und deswegen sind die Forschungsergebnisse ja auch so spannend. Die Wissenschaftler sagen nämlich, sie konnten die natürliche Selektion sozusagen in Echtzeit beobachten. Also Echtzeit heißt hier so ungefähr 30 Jahre, von 1977 bis 2010. In diesem Zeitraum, da hat sich die DNA der Bienen in einem Wald im Bundesstaat New York ungewöhnlich stark verändert, sagen die Forscher. Und es ist genau der Zeitraum, in dem die Bienen im Wald von dieser Milbe befallen wurden, nämlich Anfang der 90er, aber dann offenbar nicht daran zugrunde gegangen sind.
Und diese Varroa-Milben, was machen die genau mit den Bienen?
Richtig gefährlich sind die für die Brut. Die Milben nisten nämlich ihren Nachwuchs in die Bienenlarven ein und die Milben, die saugen dann die Larven von innen aus. Das heißt, die Bienen vermehren sich nicht mehr und der Stamm stirbt sozusagen aus. Aber dieser Bienenstamm in New York, der hat sich davon erholt. Und die Forscher sagen, da gibt es einen Zusammenhang mit einigen genetischen Updates, die es bei den Bienen seitdem gegeben hat. Zum Beispiel sind die Bienen kleiner geworden, das heißt, sie brüten auch schneller und die Milben haben es deswegen schwieriger, sich in der Brut einzunisten. Die Erkenntnisse könnten jetzt helfen, andere Bienen genauso nachzuzüchten und sie dann auch genetisch immun zu machen gegen die Milben.
Anderes Thema. In Jena sind Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen, Wind gibt es nicht unendlich. Aber das war doch eigentlich unsere Hoffnung für die Energiewende. Wieso
ja,
ist das nicht so?
Leider genau für große Windkraftanlagen gilt das eben nicht. Jedes Windkraftwerk, das verbraucht praktisch Wind. Das bedeutet, große Windparks, die bremsen den Wind aus. Je mehr Turbinen nebeneinander stehen, desto weniger Strom produziert jede. In Deutschland wäre laut den Forschern bei rund 350 Gigawatt Strom aus Windkraft Schluss. Allerdings sind unsere Windparks noch nicht so weit. Zusammen mit Sonnenenergie sind wir laut Bundesnetzagentur gerade mal bei rund 190 Gigawatt.
Okay, da lässt sich also doch noch einiges ausbauen. Danke, Anne Tepper.
Wetter.
Es bleibt auch heute Abend dabei. Im Westen und Norden Wolken und teilweise auch Regen. Im Süden ist es trocken und da scheint ab und zu auch noch die Sonne. In der Nacht sinken dann die Temperaturen auf 16 bis 8 Grad. Morgen halten sich Wolken und Regen im Norden. Ansonsten wird es überwiegend freundlich mit Sonnenschein. Dazu gibt es 20 bis 30 Grad. Das war das Update. Ich bin Matthias Wurms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.